Also ich bin begeistert. Also wenn man nicht wissen würde, dass hier Masken auf dem Mund sind, man würde es nicht merken. Ich denke noch an den ersten Gottesdienst, als man wieder singen durfte mit Maske. Das war schon ein bisschen spärlich. Aber jetzt, ich freue mich, dass alle so kräftig mitgesungen haben. Gestern war Frauentag. Wir sehen hier noch die, wollte gerade sagen, nicht die Reste, sondern die Dekoration. Und sie passt auch super zu unseren nächsten vier Sonntagen. Der Frauentag hat gestern das nächste Thema eingeläutet, und zwar das Nehemia-Buch. Die nächsten vier Sonntage werden wir uns weiter und in manchen Details noch tiefer mit Nehemia beschäftigen. Und da darf ich heute jetzt auch damit beginnen. Und ich habe schon gemerkt, ich habe mir die Predigt auch angehört von Andrea gestern. Da wird es am Anfang ein paar Überschneidungen sicherlich geben, für die, die gestern dabei waren oder sich das auch angehört haben, im Nachhinein noch. Nehemia, ein spannendes Buch. Ich möchte uns den Text gleich lesen. Ich habe es überschrieben, den Text heute, Kapitel 1 und 2. Wir lesen da nicht alles. Mutig losgehen. Mutig losgehen. Das war so der Nehemia, der da losgegangen ist. Es war nicht einfach. Es war ein Kampf. Es war ein Ringen. Es war ein Aufbrechen. Es war ein Loslassen. Es war ein gemütliches Dasein. Hinten anstellen und losgehen. Ich lese uns einige Verse aus dem Kapitel 1 und 2 vor. Wer mitlesen möchte, auch zu Hause, darf es gerne tun. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es ihnen in Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug tagelang Leid und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Vers 11, ach Herr, lass deine Ohren aufmerksam auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Kapitel 2. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und ich hatte zuvor nie traurig gesehen, ausgesehen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist nichts, was dich bedrückt. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König. Der König lebe ewig. Wie sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht dir angenehm, so wolltest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Ein paar Ausschnitte aus diesen ersten beiden Kapiteln. Ich habe dieses lange und schöne Gebet weggelassen und auch wie es dann weitergeht, da kommen wir sicherlich nochmal drauf. Ich möchte uns auch heute nochmal mit hineinnehmen in diese ganze Situation. Das Buch Esra und Nehemia, wer die Bibel dabei hat und blättert, sie gehören zusammen. Diese beiden Bücher, Esra und Nehemia, sie erzählen die gleiche Geschichte. Und ich brauche das immer so ein bisschen bildlich. Ich hoffe, ich habe ein Bild hier eingescannt und mitgebracht. Ich hoffe, ihr kennt das Bild. Falls nicht, draußen liegen ein paar Kopien. Ich habe das in jeder Bibel drin, weil ohne dieses Diagramm, ohne diese Darstellung finde ich mich im Alten Testament schwer zurecht. Schön zu sehen von den verschiedenen Reichen, wo war welcher Prophet und wer war zur gleichen Zeit in Israel, aber vielleicht im Nord- oder im Südreich. Wir haben hier dieses Bild, die erste und die zweite und die dritte Deportation, das war so dieses Worst-Case-Datum damals in Israel. König Nebukadnezar hat 582 die letzten Juden nach Babylon verschleppt. Das Land lag wüst. Die Oberschicht Israels, so war das damals Sitte von diesen Königen, auch die Assyrer, sie haben die Oberschicht des Landes mitgenommen, auch Handwerker und alle, und haben sie in Babylon angesiedelt und auf der anderen Seite wiederum eine neue loyale Führungsschicht nach Israel gebracht. Menschen wurden dort angesiedelt, um da ganz neu die Völker zu durchmischen und auch Aufstände zu unterbinden. Ist deshalb auch interessant und wichtig für unsere Geschichte, weil später kommen diese Menschen nochmal vor, die da sich angesiedelt haben oder angesiedelt wurden. Das waren dann in dem Fall die Samariter, die nicht mit allem einverstanden waren, was da passiert war. Und dann kommt auf dieser Grafik, da ist es lange nichts. Gott hat es angekündigt, eines Tages wird ein König kommen, Kyrus, damals schon durch Jesaja. Die Geschichte von Daniel gehört da mitten rein. Ihr seht es hier oben, da steht Daniel. Diese lange Zeitspanne ist Daniel, der da vieles erlebt, der in dieser Zeit gelebt hat, auch am Königshof war, bis dann das große Hoffnungsdatum kommt. Hoffnung für alle die, die zurück wollten, die sich gesehnt haben, zurück in die alte Heimat, in die zerstörte Heimat nach Israel, nach Jerusalem. Das Kyrus-Edikt 538 vor Christus von Kyrus ausgesprochen und damit auch die Erlaubnis erteilt, dass Völker, nicht nur Israel, auch andere Völker, wieder zurückgehen dürfen in ihre Heimat, in ihr Heimatland und damit auch Israel. Keiner hat es geglaubt. Sie haben es zum Teil gemütlich gemacht dort in Babylon, in Susa. Kinder sind geboren, Häuser wurden gebaut, es war schön dort. Und dann kam dieses Edikt und als dann alles soweit war, dann sind die Ersten losmarschiert, zurückgegangen mit Serubabel. Er war der Erste, der das angeführt hat und um die 50.000 Menschen mitgenommen hat. Es blieben viele aber zurück in Babylon. Sie kamen an in die zerstörte Heimat in Jerusalem. Vieles war kaputt. Sie begannen mit dem Aufbau, auch mit dem Aufbau des Tempels. Und dann gab es Schwierigkeiten. Die Völker drumherum, diese besagten Angesiedelten, wollten mitbauen beim Tempel. Sie ließ man nicht mitbauen. Und dann versuchten sie alles Mögliche, diesen Bau zu verhindern. Es wurde gestartet mit dem Tempelbau. Es gab Anfeindungen dieser Zeit. Da lagen ja 100 Jahre ungefähr dazwischen, zwischen Zerubabel und Esra später, als er mit der zweiten Rückführung kam. Zeit der Not, Zeit der Anfechtung, Zeit des Baus, sein eigenes Häusle aufzubauen. Und da mitten hinein, wir sehen es auch, die Propheten Haggai und Sacharja, die aufgetreten sind und Mut gemacht haben. Trotz Anfeindungen, sie gesagt haben, Haggai zum Beispiel ganz am Anfang, es kann doch nicht sein, ihr lebt in getäfelten Häusern, also schön verklinkert, euch geht's gut und mein Haus, der Tempel, er ist verwüstet, keiner baut weiter. Leute, mit Gottes Hilfe, baut weiter und sie haben weitergebaut. Und dann am 12. März, man weiß ziemlich genau, 516 vor Christus, wurde der Tempelbau vollendet. Und da kommt dann auch Nehemia ins Spiel, unser Nehemia, von dem wir gerade gelesen haben. Vieles wird in Esra berichtet. Und dann war es nur ein Besuch. Ein Besuch der Verwandtschaft. Damals ein bisschen komplizierter, von Jerusalem nach Susa war ein bisschen länger und auch ohne Flugzeug und auch ohne Auto, mit Pferd oder Kutsche oder wie auch immer. Es war der eine Besuch, des Bruders von Hanani, der vieles verändert hat. Mutig losgehen als Thema für heute, und wir kommen hier zum ersten Punkt, der mir wichtig ist. Gott legt, in diesem Fall Nehemia, aber Gott legt dir eine Not aufs Herz. Man könnte auch sagen, es war die Berufung vom Nehemia. Nein, es war nicht wie bei Mose, der irgendwo gerade unterwegs war als Schäfer mitten in den Berg Sinai und dann dieser brennende Dornbusch und Gott, der direkt zu ihm spricht und zieht deine Schuhe aus und ab dann war alles anders. Es war bei Nehemia anders. Vielleicht so, wie es ganz oft ist, auch in unserem Leben, so wie Gott ganz oft spricht und beruft. Es war auch dieser normale Alltag bei Nehemia mit dem Besuch. Aber nicht die gewaltige Stimme vom Himmel oder der Engel, der bei Gideon auf einmal da saß, sondern es war dieser Besuch und dieser Bericht aus Jerusalem von Hanani, der schon dort war, und ein Nehemia, der in Susa blieb. Ihm ging es dort gut, er hatte alles, vielleicht sogar oder vieles mehr wie in Jerusalem, ganz andere Häuser. Er hatte einen guten Job, er hatte alles. Er gehörte nicht zu denen, die sich mit auf den Weg gemacht haben, sondern zu den vielen, die geblieben sind. Und Nehemia erhört von der Situation in Jerusalem, weil sein Bruder ihm das erzählt. Und diese Not, dieser Bericht, den trifft Nehemia mitten ins Herz. Das macht was mit ihm. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dieses Treffen, eine Not, die mich ins Herz trifft, ist eigentlich das Herzstück einer Berufung. Es ist selten der brennende Dornbusch und auch der Engel, wo Gott direkt spricht. Es ist die Not, die mich trifft, die ich mitkriege, die ich höre. Wenn wir als Kontra sind wir verbunden mit Mission, wir haben Missionare, wenn wir Menschen nach Berufungen fragen, dann war es dieser eine Bericht von irgendjemand von diesem Volksstamm, wo auch immer auf diesem Globus, oder von Völkern und Stämmen, von Landsleuten oder Städtern, oder sind die Verlorenen, die Jesus brauchen, von denen wir gehört haben. Da ist jemand, der ist in Not. Oder sind es die Benachteiligten, von denen wir gehört haben, oder die Behinderten, oder die Prostituierten, oder die Menschen auf der Straße. Es ist diese Not oft in ganz vielen Bereichen, die Einzelne berührt, die was auslöst im Herzen. Die weißen Kinder. Kontal ist voll von diesen Geschichten von Menschen, die eine Not im Herzen haben. Und auch Hoffmann war ähnlich wie bei Jeremia. Er hat einige Anläufe mehr gebraucht für die Stadtgründung, aber es war ganz ähnlich. Diese Not, die dir zu schaffen macht, weil du sie hörst. Vielleicht im Alltag, nicht mal im Gottesdienst. Oder die Not von Männern, Frauen, Kindern, Senioren, Familien. Unsere Gemeindearbeit lebt davon. Oder ist, dass Menschen erkennen, da ist eine Not. Eine Not, dass Kinder Jesus nicht entdecken. Wir haben auch Nöte, dass einige Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, jetzt nicht wegen Corona, aber aus verschiedenen Gründen ausgestiegen sind in der Kinderkirche oder in der Seniorenarbeit. Ja, da ist eine Not. Diese Not von Jerusalem trifft Nehemia ins Herz. Das kann man nicht machen. Da kann ich hundertmal hier vorne stehen und irgendwas erzählen. Es ist Gott, der sowas bewegt im Leben. Viele Bewegungen, christliche Bewegungen und auch andere sind entstanden, weil sie von der Not gehört, gelesen, mitbekommen haben, wie hier beim ganz normalen Familienbesuch. Und schön, was wir hier von Nehemia lernen können. Er bewegt diese Not vor Gott. Es hat ihn umgetrieben. Es hat ihn ins Gebet getrieben. Um vom Gebet dann zum Handeln. Wenn junge Menschen fragen, wie geht es mit der Berufung? Wie wird es? Was soll ich machen? Dann ist oft genau dieser Prozess auch bei Nehemia. Ich nenne es mal eine Not, einen Lebensumstand, Menschen, irgendwas, was ins Herz trifft, was mich bewegt und öfter bewegt. Es taucht mal auf und ist wieder weg und es kommt mal wieder und ist da und es lässt mich nicht los. Vielleicht ein Leben lang, ein junges Leben lang, diese Not im Herzen, wo Gott spricht über einen Zeitraum hinweg, den ich nicht losbekomme. Und ich merke, da verändert sich was. Und ich bete drum und ich suche Gottes Handeln. So führt Gott ganz oft in unserem Leben, egal ob in die Mission oder wo auch immer, oder eine Arbeit unter Mitarbeitern der Gemeinde, da redet Gott. Und bei Nehemia war dieses Gebet, hat ihn getrieben, auch zu handeln. Von dieser Not in Jerusalem wussten viele. Alle, die dort gelebt haben, vermutlich auch andere in Susa und Babylonien, in diesem Reich, die nicht mitgegangen sind, sie wussten von dieser Not, aber da war einer, der diese Not ins Herz genommen hat. Und auch Nehemia hat damals schon mit zwei Menschentypen, würde ich mal sagen, zu kämpfen gehabt. Nicht zu kämpfen, die waren einfach da. Für die alles schwierig ist, alles schlimm, alles geht den Bach runter, alles, es wird nie mehr anders mit den Feinden, wir kommen nie zurecht. Wir kennen das auch so ein bisschen in Corona-Zeiten. Und die andere Gruppe, die sagt, mir geht's gut. Warum was ändern? Ist mir doch egal, ich habe doch alles. Die gab es auch in Jerusalem. Diese, die mit ihren verklinkerten Häusern, diese, die dann später auch ihre eigenen Landsleute noch mit versklavt haben oder als Sklaven genommen haben. Und auch heute berührt mich doch nicht. Ob die Afrikaner in Mali, die Kinder mit ihren Händen, die seltenen Erden aus dem Boden kratzen, Hauptsache mein Handy ist billiger, interessiert mich doch nicht. Hauptsache meine Klamotten sind günstig. Wie es den Frauen dort geht, boah, in Bangladesch, macht mir doch nichts. Moderner Sklavenhandel, ja, wir kennen es von weit weg, von damals, aber auch von heute. Und dann sind die anderen, wie Nehemia, der die Not sieht. Und Nehemia schickt keinen Scheck nach Jerusalem und gründet eine soziale Organisation, um den Armen dort zu helfen, sondern er sieht tiefer, er sieht weiter, er sieht das eigentliche Problem. Und Gott spricht in sein Herz und spricht zu ihm und sagt, du bist der, der handeln muss. Nicht wie bei Mose, aber durchs Gebet und sicherlich durch das Reden, auch mit anderen. Und oft ist es nicht dran, sofort zu handeln, wenn es einen trifft. Bei Mose war es so. Gott hat ihn nicht locker gelassen. Mose, du bist es und du gehst jetzt. Bei Nehemia war es anders. Und diese Zeit des Wartens und des Betens und des Redens mit Gott, es macht was mit uns und es schärft auch das, für was Gott mich vielleicht genau gebrauchen will. Ich nenne es mal mein Zielfoto. Aus alle Menschen müssen von Jesus hören und das Evangelium mitbekommen, wird vielleicht in dieser Zeit des Wartens und Fragens und Ringen mit Gott, nein, es sind nicht alle, es sind die Kinder oder es sind die Jugendlichen oder es sind wer auch immer, die Senioren oder die, die draußen auf der Straße sitzen, keine Ahnung, oder die Reichen oder wer auch immer, es sind die, aus dieser Zeit des Wartens wird es schärfer, was Gott von mir will. Man muss doch was gegen diesen Menschenhandel tun auf dieser Welt, wird vielleicht, einfach nur mal ein Beispiel, eine konkrete Mitarbeiter im Hoffnungshaus der APIS im Rotlichtviertel in Stuttgart. Wenn wir die Zeit Gott geben, dann redet Gott. Und die Zeit des Wartens und des Betens und des Ringens ist eine Zeit, wo Gott auch was schärft. Einen ganz klaren Blick. Und so war es bei Nehemia. Ich weiß nicht, was er als erstes gedacht hat, aber was dabei rauskam, das wissen wir, weil wir es hier lesen. Sein Zielfoto, das Bild, das er vor Augen hatte, war Jerusalem mit einer Stadtmauer. Sicherheit, eine Mauer, die Sicherheit gibt für die Menschen. Nicht mehr Feinde, die immer reinkommen und alles mitnehmen. Eine Mauer und Stadttore, Sicherheit. Aber Nehemia hat soziale und politische Reformen dort eingeführt. Er hat Menschen ganz neu Mut gemacht, dort hinzusiedeln in Jerusalem. Er hat den Wucher beseitigt. Aber Nehemia hat durch diese Zeit des Wartens ein klares Bild von Gott bekommen. Die Stadtmauer in Jerusalem. Und ist auch gut fürs Gebet, konkret beten. Ganz konkret Gott in den Ohren liegen für konkrete Situationen. Nehemia, er war einer, dem Gott eine Not aufs Herz gelegt hat. Und vielleicht hat Gott dir auch eine Not aufs Herz gelegt. Ich weiß nicht, was die Not ist. Wir können hier von Nehemia lernen, selten ist dran, gleich loszumarschieren Oft ist dran zu hören, zu reden mit dem anderen. Und dann spricht Gott Berufungen aus. Und manchmal ist auch dran, was zu probieren und zu merken, nein, das war es nicht, sondern es ist vielleicht noch was anderes. Gott legt Nöte aufs Herz und gebraucht Einzelne zum Handeln und kann was Großartiges bewegen. Zweiter Gedanke, was wir hier bei Nehemia sehen. Gott hat dir Gaben zur Veränderung gegeben. Nehemia jetzt an diesem Punkt, er war nicht nur irgendjemand. Und er hat auch nicht nur gebetet. Das ist ja auch ganz nett. Ja, ich bete mal dafür, für diese Not. Aber lass mich in Ruhe, Gott. Das können andere. Also ich spüre es. Da wäre es dran, aber dafür gibt es genug andere. Das können wir ja auch so. Das sollen es mal andere machen. Mir geht es doch gut. Nehemia, er hat gebetet und gleichzeitig den Mauerbau durchdacht und die Kosten überschlagen. Nehemia, er war einer, der in diesem Punkt auch die Gaben dazu hatte. Er hat die Not gesehen und Gott hat ihm auch gezeigt, du kannst es. Du bist der Mann oder du bist die Frau, die ich hier gebrauchen will. In diesem Prozess des Wartens hat sich ein Bild geformt und er hat einen Plan gemacht, wie jeder Bauunternehmer, der hier irgend so ein Gebäude hinstellt. Er hat angefangen zu planen, zu überlegen, was ist dran Gott begabt. Wo Gott mir eine Not aufs Herz legt, hat er irgendwelche Gaben mir schon gegeben oder schon angelegt in mir, sage ich mal. Mancher kann es von vornherein sagen, jawohl, das ist es und so muss es sein. Als ich jung nach Liebenzell kam, wurde ich dazu verdonnert. Nee, es war nicht verdonnert, sondern ich habe es gern gemacht, bei der Zeltmission, Zeltdiakon zu sein. Und da war ein Punkt, nicht nur Technik auf und Abbau, sondern Kinderwochen und Religionsunterricht. Noch nie gemacht bis vorher. Aber manchmal gibt Gott die Gaben, man lernt das und merkt, da ist was angelegt in mir, aber ich muss diesen ersten Schritt tun und ich merke dann, Gott will mich genau an diesem Punkt gebrauchen. Und Gaben, die Gott gibt, die werden auch von anderen oft anerkannt. Ich bin überzeugt, Nehemia hat mit einigen seiner Berater und mit seinen Brüdern gesprochen. Manchmal ist es eine, auch wo keiner merkt, loszugehen. Oft ist es aber auch, das zu entdecken und bestätigt zu bekommen vom anderen. Das ist dran. Gott hat in den Nehemia schon viel hineingelegt, um dieses Projekt Mauerbau durchzuführen. Und ich wünsche uns, dass wir das entdecken, dass wir auch mutig losgehen, wo wir das spüren, wenn Gott zu uns redet, manchmal über Monate, über Jahre vielleicht. Beim Nehemia waren es hier 4 Monate. Bis zu der Gelegenheit, zu der wir gleich noch kommen. Manchmal ist es länger. Aber Nehemia, er wusste, ja, das ist jetzt dran. Und Gott hat mir Gaben gegeben. Und ich wünsche uns auch für uns, dass wir das entdecken. Auch im großen Mauerbau, Städtebau Korntal oder im Kleinen unserer Gemeinde, wo es dran ist. Auch jetzt, nach oder mit Corona, wo Mitarbeiter fehlen, wo es die Frage ist, wie können wir weitermachen, dass Gott Menschen beruft und ins Herz hineinlegt. Ein dritter Gedanke, was wir hier bei Nehemia sehen. Ich habe es genannt, nütze die Gelegenheit. Für Nehemia war es auch der richtige Einsatz von Macht. Er hat eine Position gehabt, um sein Anliegen vorzubringen. Nehemia, er hatte ein großes Ziel. Sein Ziel war Mauerbau. Sicherheit für mein Volk, für unsere Stadt. Er war Mundschenk, ganz eng zusammen beim König. Es war in der damaligen Zeit oft ein hoher Beamter, der ganz nah an den König heran durfte. Einer, der das größte Vertrauen, Vertrauensstellung hatte dort am Königshof und immer direkten Zugang zum König. Er hatte ein großes Ziel und er hatte eine Aufgabe. Aber interessant ist sicherlich auch, Nehemia hatte ein Ziel. Er wollte seinem Volk helfen. Aber der König selber, der hatte auch ein Ziel. Und zwar ein größeres politisches Ziel vor Augen. Darf ich mal blenden mal kurz ein hier Udo? Genau. Die politische Landschaft hat sich verändert. König Artaxerxes brauchte da zwischen diesen beiden Reichen, Ägypten und Persien, Syrien, Assyrien, Regionen, Städte, die da für Sicherheit sorgen. Es ist spannend, wenn man sich mal so ein bisschen reinliest in diese ganze Geschichte. Da steht noch eine große Geschichte Gottes drüber. Und ich finde es spannend, ob das jetzt ganz genau so war, aber es passt genau hier rein, in diese Zeitepoche, als der Nehemia da gefragt hat. Was sich dort im Hintergrund bewegt oft, wir können jetzt im Nachhinein das nochmal angucken, von dem wusste ich, weiß nicht, wie politisch Nehemia da drin war, was er alles wusste, aber es hat zusammengepasst. Gott hat noch einen viel größeren Plan, der das möglich macht, dass sein Volk zurückgehen kann und eine Mauer bekommt. Du kannst das Bild wieder wegtun auf den anderen Punkt. Aber das Wichtige ist, auch wenn wir die großen Zusammenhänge nicht verstehen und oft auch nicht wissen, wir müssen es nicht wissen, es ist dran, wenn Gott sagt, geh los, mutig loszugehen. Und eines Tages kam diese Gelegenheit bei diesem König, 4 Monate später, wir haben es gelesen, ich brauche es nicht wiederholen. Und Nehemia hat diese Gelegenheit ergriffen. Das war jetzt dran. Er war mutig genug. Er durfte eigentlich nicht traurig sein vor dem König. Er hat viel riskiert. Er konnte es nicht verstecken, verbergen. Aber er hat die Gelegenheit genützt und ist losgegangen. Ich habe Menschen getroffen, ich habe von Menschen gelesen, die mir gesagt haben, oder ich habe es gelesen, damals, ich hätte losgehen sollen. Ob es eine Mission war oder was auch immer. Ganz unterschiedliche Projekte. Ich hätte es eigentlich tun sollen. Die Gelegenheit war da. Es gibt Menschen, die leben so, verpasst die Gelegenheit, obwohl ich behaupte, es ist nie zu spät. Nehemia war einer, der die Gelegenheit, der wusste, da steht viel auf dem Spiel. Und er hat die Gelegenheit ergriffen, er ist losgegangen, er hat Verantwortung übernommen und hat sein chilliges, bequemes Leben in Susa aufgegeben. Zumindest für viele Jahre, um das zu tun, was Gott mit ihm vorhatte. Gelegenheit nützen. Das muss jeder für sich entscheiden und merken an dem Punkt, da kann ich vielleicht ein bisschen mithelfen oder andere im Gespräch, aber Gott gibt Gelegenheiten. Ich fasse zusammen. Für mich diese 3 Punkte. Gott legt dir eine Not aufs Herz. Gott hat dir Gaben zur Veränderung gegeben. Nütze die Gelegenheit, Gelegenheiten, die Gott dir gibt. In der Summe könnte man diese Punkte mit einem Wort zusammenfassen. Das heißt Kairos. Zeitpunkt. Die Bibel unterscheidet 2 Zeitabschnitte. Der eine heißt Chronos und einer Kairos. Der Chronos, der misst die messbare Zeit, die vergängliche Zeit, eine Zeitspanne, aber auch Lebenszeit. Der Kairos ist der günstige Zeitpunkt für eine Handlung. Theologisch könnte man sagen, es ist genau der von Gott bestimmte Moment, Zeitpunkt. Im Prediger heißt es so, ein jegliches hat seine Zeit, Chronos, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde, Kairos. Als Jesus kam, als Johannes der Täufer kam. Und so ist auch in unserem Leben. Das war der Punkt Gottes in der Zeitgeschichte, in der politischen Weltgeschichte und in der Geschichte von Nehemia. Und da ist man mal dran, auch im Kleinen, nicht nur, vielleicht schreiben wir keine große politische Geschichte und bauen auch keine Mauern, aber es ist dran, in meinem Leben Schritte zu tun, mutig voranzugehen, für die Gemeinde, für uns, für was er immer Gott in unser Herz hineinlegt, wie immer die Not heißt. Gott setzt Menschen an bestimmten Stellen ein, um seine Pläne zu verwirklichen. Und genauso wie Nehemia damals, diese Not aufs Herz genommen hat, vor Gott bewegt, sollten auch wir als Christen immer wieder diese Not, die Gott uns ins Herz legt, im Gebet überlegen und fragen, was ist mein Einfluss? Wo ist der Punkt, wo ich jetzt losgehen muss? Weil es die Gelegenheit Gottes für mein Leben ist und damit für eine Arbeit, für eine Stadt. Für mich ist zum Beispiel die Frauenarbeit, wie sie sich gerade darstellt, sowas, wo ich sage, wow, vor eineinhalb Jahren oder zwei, keine Ahnung, wer alles dabei war. Die haben da begonnen mit Frauenfreizeiten, Frauentag. Es war ein Kairos. Und viele Kairose gibt es vermutlich auch noch für ganz andere Aufgaben in der Gemeinde. Lasst uns mutig losgehen, da wo es Gott uns ins Herz gibt. Amen.